mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. Ja, wir haben eine gute Nachricht, denn es gibt eine neue Folge mit den Waffeln einer Frau. Clemens und ich sind proud to present Mr. Götz Alsmann. Man nimmt ein bisschen Haltung an bei Götz Alsmann.
Ja, wobei ich am Anfang sagen muss, da habe ich immer gedacht, da fehlt doch irgendwas, Götz Alsmann, da fehlt doch irgendwas. Und tatsächlich die
Christine
Lösung...
Christine Westermann.
Nee, tatsächlich kam, finde ich, die Lösung so nach 15 Minuten hat es nur gedauert, als er plötzlich nach einem Instrument schrie.
Ja, das stimmt.
Und ab da wurde im Podcast fantastisch gesungen. Der Mann ohne Musik geht einfach nicht, oder?
Das stimmt. Er hat Gott sei Dank die Ukulele immer nah am Mann. Wir mussten sie nur aus dem Nebenzimmer holen. Und das hat sich natürlich gelohnt, weil wenn er singt, es blitzt so richtig. Es sind so kleine Blitzsternchen, die um ihn rum entstehen. Das kann man wirklich sagen. Und was mir auch gefällt, der ist so konsistent in seiner Welt. Der ist einfach wie aus der Zeit gefallen und er lebt ja das Konzept nicht nur über seine Frisur und seine Kleidung, sondern insgesamt in seiner Art ist er einfach altmodisch und möchte es auch sein. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann hören wir jetzt einfach mal rein in das wunderbare Gespräch mit Götz Alsmann. Heute würde sich vielleicht ein Trommelwirbel eignen. Denn er ist da, der Mann, der mir jahrelang als Vorbild bei meiner Moderationskarriere diente. Dabei macht der Moderation ja nur im Nebenjob, denn eigentlich ist er fantastischer Musiker. Meine Damen und Herren, heute im Studio Crescendo Götz Alsmann!
Babam!
So, und jetzt kommst du.
Danke für dein freundliches Willkommen. Dein sehr freundliches Willkommen.
Meine Finger sind blutig. Aua, ich habe mit den Fingern den Trommelwirbel geschlagen. Das sollte man nicht machen.
Ja, das erinnert mich an meinen Vater. Der konnte nicht die Sportschau gucken, ohne irgendwie was von Lionel Hampton mit den Fingern auf der Tischplatte zu trommeln.
Wegen der Anfangsmusik.
Jahrzehntelang hat mein Vater hat einfach grundsätzlich immer irgendwie getrommelt.
Sehr toll. Du trommelst doch schon jahrelang nicht mehr selber. Du hast doch immer jemanden, der für dich trommelt, oder?
Ich lasse trommeln, natürlich.
hast du so sozusagen einen Trommler, der für dich trommelt, also der in deiner Band ist und du würdest es auch mit dem anderen nicht machen, oder?
Den hatte ich tatsächlich fast 28 Jahre lang, aber im Mai hat er sich verabschiedet.
Das ist nicht dein Ernst.
Und hat gesagt, dass er im Spätherbst seiner Karriere nach so langer Zeit... Er war unser Senior, seine Laufbahn nochmal überdenkt und dann haben
Will sich nochmal verändern? Automechaniker, irgendwas?
Nein, ich glaube einfach, dass du mit Ende 60 dann denkst, alles schön, jetzt machen wir was anderes.
Ich kann den Alsmann von hinten nicht mehr sehen. Der sieht dich ja auch nur von hinten, das musst du auch bedenken bei der Auswahl deiner Mitarbeiter.
Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, aber er war taktvoll genug, ist mir nicht zu sagen.
Taktvoll ist ja auch sein Job.
Sowas passiert, sowas kommt vor, wenn auch in meiner Band sehr selten und wir haben jetzt einen ganz tollen jungen Mann, der auch auf dem aktuellen Album schon mitgetrommelt hat, den wir auch kannten, der auch schon mal als Ersatzmann eingesprungen ist. Das war also fast eine familieninterne Lösung.
Das ist gut, allerdings ist es schon, ich stelle mir ja immer vor, ich könnte also mich beruflich umzuorientieren, also dass jemand anderes plötzlich Dinge für mich macht, die doch eine Person 20 Jahre so toll gemacht hat, das ist echt eine Umstellung. Ich finde, das ist richtig herausfordernd, jemanden zu finden, mit dem man dann weiterhin so gerne zusammen ist wie mit dem Alten.
Ja, es ist auch so, dass wenn du in einem Kontext spielst, der sich über so viele Jahre kaum verändert, dass du irgendwann ja als Arrangeur zum Beispiel auch anfängst, die Noten so zu schreiben, wie du dir das bei diesen Kollegen vorstellst. Duke Ellington hat sein ganzes Leben lang nur einen einzigen Bariton-Saxophonisten gehabt. Terry Carney, der war irgendwie 40 Jahre dabei. Mhm. Und immer wenn Duke Ellington ein paar Noten fürs Bariton-Saxophon geschrieben hat, klang was immer, er hatte immer Harry Carney im Kopf. Mhm. Und wenn ein anderer das gespielt hat, klang es irgendwie auch schön, aber eben nicht wie bei Harry Carney. Mhm.
Was mir bei dir sehr gut gefällt, ich darf das kurz erklären. Du bist nämlich auch immer dabei, wenn Hubertus Meyer-Burkhardt und ich uns unterhalten, denn du bist einer von denen, der einfach in seiner Moderation, um den Leuten Ehre zu erweisen, sehr viele Namen nennt von Menschen, die du und noch vier andere kennst, aber viele andere eben nicht. Deswegen, ich schreibe das dann immer mit, zum Beispiel Freddy Brocksieper hast du letztens mal erwähnt.
Den hat aber Hubertus ins Gespräch gebracht, als Kaselaner Landsmann von ihm, der berühmteste deutsche Jazz-Schlagzeuger aller Zeiten.
Aber ich sage jetzt mal, auch nur einer sehr schmalen Zielgruppe sozusagen bekannt.
Ja. Und warum?
Warum?
Weil er auf Ceylon geboren wurde.
Ja.
Ja, und dann als Kind in die Heimat seiner Eltern verfrachtet wurde. Aber dadurch gibt es natürlich keine Geburtsurkunden und nichts. Ceylon, ich meine Ceylon.
Ja, ja, ist doch verrückt, sag mal.
Das war damals noch British Empire.
Aber du hast dafür gesorgt, dass Freddy Broxieper die Beachtung bekommt, die er verdient. Und und deswegen ist bei uns nur manchmal im Gespräch so, wenn dann jemand sagt, oh, der hat aber wieder viel Freddy Broxieper gemacht, heißt bei uns so viel wie, er hat über Leute geredet, die kein anderer kennt, sozusagen.
Toll, ich bin Teil eurer Folklore geworden.
Du bist Teil unserer... Und da werden wir heute daran arbeiten, dass das weiterhin so bleibt.
Schön.
Was ist eine Hawaii-Gitarre?
Eine Hawaii-Gitarre ist ein Instrument, das viele, viele Menschen schon gehört haben, aber sie haben keine Vorstellung, wie das funktioniert.
Ja.
Das ist ein Zupfinstrument, in der Regel elektrisch heutzutage. Und es hat einen glissandoartigen Klang, einen weinenden Klang.
Ah.
Und viele kennen es auch unter dem modernen Namen Steel Guitar oder Pedal Steel Guitar.
Ja,
das ist im Prinzip dasselbe.
Die,
Ende der 50er Jahre haben Bastler Pedale hinzugefügt. Das Problem ist ja bei der Hawaii-Gitarre, sie liegt auf deinem Schoß oder auf einem Gestell. Sie wird nicht wie eine normale Gitarre gegriffen.
Ah.
Und du kannst die Saiten dieser Gitarre nicht individuell greifen oder verkürzen, sondern die werden mit einem Stahlschieber, deshalb Steel Guitar, werden die Saiten kollektiv verkürzt, und damit du dann diese Töne, diese Saiten noch individuell verkürzen kannst, gibt es seit den 50er Jahren diese Pedale. Aber der wahre Hawaii-Gitarren-Purist, und ich zähle mich dazu,
natürlich,
spielt das Instrument ohne diese Pedale.
Ja.
Und das erfordert natürlich eine unglaubliche Kunstfertigkeit, die ich allerdings nicht besitze.
Ah.
Einer meiner Musiker fragt immer, ob ich wieder die tiefgefrorene Katze quäle.
Weil die liegt da so steif
genau.
auf dem Rücken vor dir.
Aber es ist ein faszinierendes Instrument. Die Hawaii-Gitarre ist Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts erfunden worden auf Hawaii und hat dann sehr schnell Einlass gefunden in die populäre Musik durch die Pan-Pazifische Ausstellung 1905, glaube ich. Und tatsächlich die ganzen Jahre, sagen wir, vorm Jazz Age, also Anfang der 20er, die Jahre davor, die ersten 10, 15 Jahre der Schallplattenkunst, waren die erfolgreichsten Schallplattenproduktionen entweder Caruso oder die Hawaii-Gitarre.
Das ist ja toll.
Irrsinn. Und Mitte der 30er wurde das Instrument dann zum ersten Mal elektrisch aufgenommen. Noch bevor die normale Gitarre elektrisch aufgenommen wurde.
Ich frage das natürlich deshalb, weil du Hawaii-Gitarren tatsächlich sammelst, habe ich gehört.
Ja, ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man wird doch nicht Gitarrist, um dann da mit so einer liegenden, steif gefrorenen Katze oder Popmusiker und dann irgendwie mit Pedalen da dran rumzutreten.
Nein, Pedale verweigere ich, wie gesagt.
Das passt doch nicht zu dir. Du bist nicht der Pedaltyp.
Ich bin kein Pedaltyp. Das ist absolut richtig. Aber die Hawaii-Gitarre, muss ich ganz ehrlich sagen, gehört für mich unter den bekloppten Instrumenten zu den großen Errungenschaften der Kulturgeschichte. Ich sammle ja Instrumente, die die anderen nicht mögen.
Was denn zum Beispiel noch?
Banjos.
Ja.
Akkordeons.
Doch, bei Banjo, das ist natürlich ein bisschen, sag ich mal, imagemäßig hat euch da der Jürgen Drews ganz schön in die Parade gefahren, ne? Ja.
Ja.
Ja, okay. Naja, gut.
Was soll ich zur Gitarre sagen? Die Amigos spielen Gitarre. Ja,
oder so. Stimmt.
Was muss man den Gitarristen vorhalten?
Richard Kleidermann spielt Klavier, Mann. Wo soll man noch hin?
Als eine der großen Konzertkritiken, die ich als sehr junger Mann gelesen habe, als Richard Kleidermann mit Ballade pour Adeline die Menschheit verzückte, da schrieb Bernd Bär, das war der lokale Feuilletonist der Münsterschen Zeitung in den 70er Jahren, also nachdem er ein Konzert dieses Mannes in der Halle Münsterland angeschaut hat, er hätte jetzt den Unterschied zwischen Richard Kleidermann und Rubinstein begriffen. Wenn man nach einem Rubinstein-Konzert rausgeht, sagt man sich, das kann nur Rubinstein. Wenn man nach einem Kleidermann-Konzert rausgeht, sagt man sich, morgen kaufe ich mir Augenklavier.
Das ist lustig. Aber ich muss dir sagen, ich habe jetzt wieder ein Klavier angeschafft. Wir hatten jetzt ein paar Monate keins und jetzt ist wieder eins da.
Ja.
Und ich habe tatsächlich also einen Stapel vom Sonatinenalbum über die Hahn- und Fingerübungen bis natürlich...
Kuhlau
bis hin zu... eben auch ein Heftchen aus den 80ern von Richard Kleidermann.
Schön.
Und es kann wirklich jeder, ich habe es auch gemacht, aber es sind zwei, drei Harmonien die nicht so schlecht sind. Aber One Hit Wonder.
Zwei, drei Harmonien, die nicht so schlecht
die
sind.
Die nicht so schlecht sind, die aber wahrscheinlich vor ihm schon andere auch benutzt haben.
Oh, heiliger Debussy. Da waren zwei, drei Harmonien, die waren nicht so schlecht. Alle Achtung, also, die Lebensleistung.
Ja, pass auf, ich habe mir heute vorgenommen, aus dir Folgendes herauszubekommen. Ich habe ja Kinder und die sollen Klavier spielen.
Mhm.
Jetzt bist du ja begnadeter Klavierspieler seit immer schon. Mhm. Wie soll ich es anstellen, dass die Lust haben, sich ans Klavier zu setzen?
Also bei mir zum Beispiel war es so, dass es in meiner Familie überhaupt keine Tradition hatte.
Mhm.
Aber ich im Kindergarten zum ersten Mal miterlebte, wie ein Klavier aufgeschlossen und aufgeklappt wurde.
Oh, es war immer zu, okay.
Und wie die den Kindergarten leitende Ordensschwester Manegild.
Oh mein Gott, wir
sich
reden
gemeinsam
über
gemeinsam mit einem
Anfang
Rentner
der 60,
aus der Nachbarschaft.
Ende der 50er.
Sie ans Klavier setzte und vierhändig den Kinderball von Richard Krenzlin spielte. Und ab da war für mich alles klar. Beruflich waren da die Weichen gestellt. Bei meinem Sohn war es so, der jetzt ein erwachsener Mann ist, dass er das natürlich miterlebt hat. Mhm. Ich habe mit 8 Jahren dann angefangen, richtig Klavierunterricht zu bekommen und er dann schon mit 7. Mhm. Und er wollte es auch, aber er wollte es vielleicht nicht so dringend wie ich.
Ja.
Er hat das aber lange gemacht. Er hat noch bis lange nach dem Abitur auch noch aktiv Unterricht genommen, sich da wirklich, also hatte dann ein tolles Erik Satie-Programm, was er spielen konnte und alles. Mhm. Aber er hat peu à peu das Klavier verdrängen lassen durch seine Liebe zu Rockmusik und zum Gitarren-, Bass- und Schlagzeugspiel.
Okay.
Sodass diese Klavierzeit auf keinen Fall, diese Klavierstunden oder diese Klavierausbildung auf keinen Fall jetzt irgendwie vergeigt oder vergebens ist.
Nein, das ist ja überhaupt nicht.
Sie hat sein ganzes musikalisches Bild, sein Harmonieverständnis entscheidend geprägt und ja. Er kann es ja auch immer noch.
Ja.
Aber die Schwerpunkte haben sich verschoben. Also ich würde jetzt sagen, wie kann man das Interesse am Klavierspielen manifestieren? Ich denke, viel wichtiger ist das Interesse am Musizieren.
Mhm.
Musizieren als solchem.
Mhm.
Und wenn dann zu Hause das Klavier steht, dann sagt man sich, okay, ich würde gern musizieren, dann mache ich es halt auf dem Klavier. Wenn es aber von vornherein nur darum geht, zum Klavier geprügelt zu werden, dann sind die Erfolgsaussichten relativ gering, glaube ich.
Und was ich auch festgestellt habe, wenn ich mich dran setze, dann wollen die auch immer spielen. Weißt du? Also ich sitze und spiele und dann wird man fast weggedrängt. Jetzt lass mich doch mal, jetzt will ich auch mal spielen und so.
Ja.
Also wenn es da wirklich nur verwaist in der Ecke steht.
So, ich habe als kleiner Junge auch immer meiner Mutter nacheifern wollen.
Ja,
ich habe dann später angefangen, so Marionettenkostüme zu nähen und sowas.
Einfach nur, weil sie es gemacht hat.
Mein Vater machte sich schon Sorgen.
Ja, bist ja nochmal auf den rechten Weg zurückgekommen.
Aber so ist das. Ich glaube schon, dass in dieser traditionellen Familienstruktur, wie sie früher, ganz früher, also ja. Opa erzählt aus dem Krieg, dass da die Mutter auch für Jungs ein ebenso großes Vorbild sein konnte wie der Vater.
Mhm. Okay.
Was heute vielfach gar nicht mehr bedacht wird.
Ja, doch, ich bin total Vorbild. Mein Gott, was bin ich Vorbild?
Doch, das sieht man sofort.
Ja, wirklich, ich gehe wirklich voran. Du hast ein schönes Album gemacht, das heißt L-I-E-B-E. Du kannst es noch viel schöner buchstabieren als ich, weil einfach nur das Wort Liebe, es wäre zu profan gewesen, ne? Oh, du hast sogar eine passende Maske dazu, sehe ich.
Ja, ein Geschenk des Konzerthauses Dortmund. Wir haben tatsächlich in diesem Jahr statt 80 Konzerten 5 gespielt. Vor ganz kleinem Publikum, aber immerhin die Premiere dieser Show im Konzerthaus Dortmund. Und da hat man uns willkommen geheißen mit für uns verfertigten Mund-Nasen-Schutzmasken, wo L.I.B.E. draufsteht, so wie das Titelstück unseres Albums. Das ist echt schön.
Es ist ja fast, also diese Punkte zwischen den Buchstaben, ja, sind ja fast wie Ausrufezeichen.
Ja.
Ja. Habe ich das gut erkannt?
Ja, ja, die Punkte machen aus dem profanen Wort ein Statement, das muss man ganz klar sagen.
Ja. Weil, also ohne Punkte hättest du es nicht gemacht. Nur so hättest du nicht gemacht.
Guck mal, FDP hat in der Bundestagswahl 1972 diese Rekordergebnisse.
Und die hatten Punkte damals noch.
Weil sie damals angefangen haben mit den Punkten. Das war die ganz neue Idee.
Und haben sie mit den Punkten wieder aufgehört?
Ich glaube, das machen sie bis heute noch. Ich bin nicht ganz
auf dem
Laufenden.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Mit der FDP habe ich mich schon länger nicht mehr befasst.
Ja, seit Walter Scheel, als Walter Scheel dann nicht mehr Außenminister war.
Also, ich finde, viele, viele, viele Parteien könnten sich mal wieder einen Punkt dazwischen machen, irgendwie. Keine Ahnung.
Hinter manche Partei möchte man noch einen Punkt machen.
Ja, genau. Oder ein Fragezeichen, tatsächlich.
Mhm.
Also bei dir keine Fragezeichen, nur Punkte. Liebe ist doch so ein super, ich meine, ganz ehrlich, eigentlich hätte doch, ehrlich gesagt, bei den Themen, die du oder besingst, hätte doch jedes Album, was du gemacht hast, bisher Liebe heißen können, oder?
Eigentlich ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber guck mal, wir hatten so viel Erfolg in den letzten ja 9 Jahren, fast 10 Jahren mit so einer Trilogie, die wir gemacht haben. Wir waren in Paris, in New York und in Rom und haben in den 3 legendärsten, berühmtesten, traditionsreichsten Studios mit dortigen Teams Aufnahmen, Alben gemacht mit französischen Liedern, mit Broadway-Songs und mit italienischen Kanzonen, aber mit alten deutschen Texten soweit vorhanden.
Mhm.
Und das war ein Konzept, Das konntest du jedem sofort erklären. Mhm. Du musst das nicht groß ausholen und sagen, pass mal auf, jemand. Du sagst, wir fahren nach Paris in das berühmte Studio Ferber und nehmen, das war das Studio von Serge Gainsbourg und
ja,
so weiter.
Ist
und
da noch irgendeiner, der genau. Serge Gainsbourg je getroffen hat? Oder sitzt da ein 22-jähriger Hiwi, der sich denkt, Götz, who? Okay, und du dann den French, kann man dieses französische sozusagen Inspiration da noch einatmen?
Natürlich. Also du kommst hin in das Studio Ferber, das ist ein riesiger Bau, großer, also für große Orchester, und du gehst rein und schließt die Augen und atmest ein und sagst, Wasserschaden. Ja. Also das Gebäude ist schon ein bisschen angegangen.
Aber Serge Gainsbourg hat sich ja auch nicht durchgehend gut gerochen, würde ich sagen.
Pass auf, in dem Kontrollraum des Studios, da wo also das Mischpult steht und alles, da gibt es ein altes Sofa. Das hat Serge Gainsbourg dort selber 1970 oder wann auch immer eingestellt, um Castinggespräche zu führen für neue Versionen von Je t'aime non plus, sein größter internationaler Erfolg.
Und auf dieses verknusperte Ding
das
hast du dich
immer
gelegt.
Noch da und alle sitzen auf, also es gibt eine Website vom Studio Ferber und du ahnst nicht, was die ganze Welt hat auf diesem Studio gesessen, weil natürlich der Geist von Serge Gainsbourg und den Hinterlassenschaften seiner Praktikantinnen und seiner selbst dich erfüllt, ja. Da waren wir in New York im Sear Sound Studio, da war direkt vor uns Yoko Ono. Und am letzten Aufnahmetag, als ich noch zwei Stücke zu singen hatte, da wurden schon neue Kisten reingestellt für den Mann, der ab morgen da aufnahm. Das war Paul Simon. Und das ist ein ganz kleines Studio in New York. Das besteht seit den 50er Jahren und ist das legendäre Studio für Jazz und Avantgarde-Musik, für B-Movie-Vertonungen, aber auch für ganz normale Popmusik. Aber das ist eben das legendäre. Ja, und in
aber
Rom,
kurz, ganz kurz, ja. Kann man sich da einmieten? Kann ich da anrufen und sagen, I pay the price, I'm coming? Oder,
yes, of course.
Oder laden die einen ein?
No,
oder?
No, they are just typical Dienstleister.
Der typical Dienstleister?
Yes, ja.
Yeah. I see, ach so. Ja. Aber die olle Yoko hat ein Album da, Entschuldigung, bitte, was macht Yoko Ono nochmal für eine Musik? Hast du da mal reingehört?
Ja, ja.
Ist sie als Duettpartnerin denkbar für dich?
Also,
was macht die denn für Musik?
Ja, so schräge Popmusik. Schräge es ist schon irgendwie Popmusik. Aber,
ja.
Aber ich weiß, John Lennon hat ja, ich weiß nicht, ob er das nach dem Anhören der Musik von Yoko Ono gesagt hat, das berühmte Zitat abgelassen, Avantgarde is French for Bullshit. sei es drum. Also dann waren wir alle, das dritte Studio war das Forum Music Village. Das ist unter einer Kathedrale im Herzen Roms und das ist das alte Studio von Ennio Morricone, wo also die berühmtesten Sachen passiert sind. Und auch da haben wir dann also dieses Album gemacht. Ja, und das war diese Trilogie und das war ein tolles Thema. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt gehe ich wieder zurück zu meiner alten Liebe, dem verjazzbaren alten deutschen Schlager. Und jetzt brauche ich etwas, was genauso leicht fasslich ist wie Paris, Broadway, Rom.
Ja.
Und da habe ich gedacht, was ist das einzige Wort, das wirklich jeder Sepp Depp und Heckenpenner kapiert? Das ist Liebe.
Ja.
Und das erörterte ich mit dem zuständigen Herrn, für mich zuständigen Herrn bei der Plattenfirma. Und er sagte, ja, Liebe, sicher.
Ja, das
super Thema.
Tolle Idee.
Und dann beim nächsten Treffen, dann kam er plötzlich, machte diese Punkte auf einer Serviette. Wir waren in einem sehr schönen Fischrestaurant in Münster.
Ja.
Und dann hat er die Punkte gemalt und dann hat er mir einfach das alte Cover von Nat King Cole's Love gezeigt, was ja auch ein deutscher Schlager ist von Bert Kempfert.
Mhm.
Und sagte, es gibt den deutschen Text und wenn du das machst, dann ist es wirklich ein Statement. Und da muss man ja sagen, wenn einem eine wirklich gute Idee nahegelegt wird und sie kommt nicht von einem selbst, gibt es trotzdem keinen vernünftigen Grund, diese Idee zu ignorieren. Also habe ich gesagt, genauso machen wir es.
Da habe ich doch schon Tränen in den Augen, vor allem bei dem Gedanken, dass du einen bei deiner Plattenfirma für dich zuständigen Mann hast, der dann auch noch offensichtlich die Rechnung im teuren Fischrestaurant bezahlt. Wenn ich bei meiner Plattenfirma, ich weiß gar nicht, ob ich zu diesem Zeitpunkt noch eine habe, anrufe oder anrufen würde, ich bin mir sicher, da wäre niemand für mich zuständig. Das macht mich betroffen und zugleich auch glücklich, dass es bei dir anders läuft.
Kann ich irgendwas für dich tun, Barbara?
Es ist schon okay. Ich gehe einfach mal mit Yoko Ono ins Studio und dann erlebe ich meinen Avantgarde-Durchbruch sozusagen. Und die deutsche Sprache eignet sich ja auch so für das, was du machst. Ich meine, bei Capital Bra ist man manchmal unglücklich darüber, dass er deutsche Sprache benutzt. Da wäre es mir oft lieber, er würde es auf Englisch machen oder auf Ukrainisch oder Capital Bra, erkläre ich dir später. Aber bei dir ist es eben so schön, dass man alles versteht, weil es sind ja auch so wunderbare Texte.
Zweifellos. Diese alten Schlager und auch sehr, sehr alten und teilweise noch älteren Schlager sind ja nicht nur von hochgradig geschulten Komponisten komponiert worden, sondern sie sind ja auch betextet worden, meist von Leuten, die im Schauspiel, im Kabarett tätig waren, die ganze Revuen geschrieben haben. Früher hat man ja nicht einfach so einen Song geschrieben und ein Demo aufgenommen und das irgendwo eingereicht, sondern man hat gleich eine ganze Revue geschrieben, eine ganze Operette, einen ganzen Film.
Mit einer Dramaturgie
und hat dann einen Klavierauszug geschrieben und hat dann dem Musikverleger diese Stücke am Klavier vorgespielt. Und der hat gesagt, das machen wir. Oder weg damit oder sowas. Dieses Demos aufnehmen kam dann ja später auf, das hat man dann so zu Hause gemacht. Dann haben sich das die entsprechenden Herren und Damen bei den Plattenfirmen auch angehört. Und haben gesagt, ja, okay, da kann man was draus machen. Aber heute reicht das nicht mehr. Mhm. Heute, durch dieses Home-Producing und Home-Recording, werden ja quasi auf internationalem Niveau komplette Popmusikproduktionen als Demo eingereicht.
Ja, und bei YouTube einfach eingestellt, brauchst du ja gar nicht mehr.
Ich komme dann mit der Ukulele und singe das vor und warte, hoffe doch immer noch, dass auch der alte Trick funktioniert.
Ja, aber doch, zumindest einen Fisch hast du danach gegessen, wenn du mit der Ukulele kommst. Das ist doch alles ganz wirklich gut. Wenn wir über Liebe sprechen, wird es denn in deinem Album auch mal, was ist die anzüglichste Zeile, die dir einfällt? Ich frage für eine Freundin.
Die anzüglichste Zeile, die mir einfällt. Ich denke ein bisschen länger noch drüber nach, weil eigentlich, wenn man so will, sind ja alle Zeilen irgendwie anzüglich.
Ja, weil du denkst dir bei allem was, gell?
Aber es gibt einige Lieder mit stark erotischer Konnotation, aber in einem Podcast wie deinem wäre es vielleicht schön, wenn ich die erotische Konnotation mit einem Augenzwinkern verbinden kann.
So, ich bitte darum.
Ja, also ich habe meine Ukulele in einem Nebenraum. Ich könnte es dir zur Ukulele vorsingen, aber das ist jetzt leider im Nebenraum.
Die werden wir holen. Ich habe hier entschuldige bitte. Ja. Warte bitte. Wir brauchen die Ukulele für Herrn Alsmann.
Ja, ich finde, es läuft sehr gut für mich hier in diesem Podcast.
Und für mich erst. Und jetzt rennen da draußen 12 kleine Mitarbeiter und suchen, wer die Ukulele zuerst findet, weil der kriegt
Preis.
2 Mark.
Genau. Also nur um das zu sagen, es ist ein Lied eines Berliner Ensembles. Ende der 40er waren hier sehr populär die 3 Travelers. Das waren die Protagonisten der sogenannten deutschen Swing- und Barbesetzung, Akkordeon, Kontrabass, Gitarre.
Wann war das?
Die wurden bekannt nach dem Zweiten Weltkrieg und konnten ihre Popularität noch bis in die 70er Jahre durch zahlreiche Auftritte beim Blauen Bock aufrechthalten. Dankeschön. So, ich packe meine Ukulele aus. Eine Ukulele von Rick Sauer gebaut, einem fantastischen Ukulelenbauer Riesa. Das geht so. Gestern Abend ging ich aus in den großen Park hinaus, weil mich doch so interessiert, was im Mondschein so passiert. Oh. Überall, wo es dunkel war, traf ich auf ein liebes Paar. Alle schwelgten im Genuss, aber ich blieb ohne Kuss. Nur ein kleines Fräulein guckte in den Mond. Und weil ich zu ihr kam, hat sie mich mit einem Kuss belohnt. Gestern Abend ging ich aus, jetzt kommt's. Doch ich kam erst heute nach Haus, weil man leicht die Zeit vergisst, wenn man sich im Mondschein küsst.
Schön, ne? Es ist so schön und es ist die wirklich romantische End-40er-Jahre-Schilderung eines Spaziergangs durch den Tiergarten. Das könnte man auch anders betexten, tatsächlich.
Heute anders.
Ob man das überhaupt noch darf, in ein paar Jahren zu beschreiben, dass man nachts in der Dunkelheit eine Frau auf der Parkbank und so weiter, weißt du, da bist du direkt in der Bredouille.
Ja.
Aber du, wenn du es machst, dann...
Ich komme noch aus der Generation, da gab es noch Parkbänke.
Was macht man denn heute? Heute darf man ja auch immer gleich alle nach Hause bringen irgendwie. Würde ich meinen Kindern nicht erlauben.
Nein.
Also sag mal, dass da mit 15 schon der Freund oder mit 14 zu Hause übernachtet und dann morgens mit am Frühstückstisch sitzt?
Naja, übernachten darf aber noch nicht im selben Zimmer.
Na, selbstverständlich nicht.
Oder zumindest in derselben Stadt.
Ja, also, und dann kommt der da morgens die Treppen runtergeschlufft und ist irgendwie schlecht gelaunt und geht am Kühlschrank und trinkt Milch.
Ja, den schmeiße ich sofort raus.
Nein, das geht auf keinen Fall. Du bist ja glücklicherweise, du hast einen Sohn, bei dir sind ja nur die netten Mädchen dann zu Gast. Irgendwie, das geht ja dann irgendwie noch, finde ich. Aber da morgens so ein Typ mit Tennissocken, der dann da irgendwie die Treppen runterkommt.
Nee, Tennissocken gehen ja überhaupt nicht.
Nee. Ja, ich weiß, aber da muss.
Wenn ich eine Tochter hätte.
Ja.
Und die käme mit einem Freund nach Hause, der Tennissocken trägt.
Mhm.
Gute Nacht, Marie.
Ich finde, Du bist ja wirklich durchgehend altmodisch, wenn man das so sagen darf. Würdest du dich als altmodisch bezeichnen oder als wie sagt man? Du bist ja wirklich wie aus der Zeit gefallen sozusagen und zwar konsequent. Gibt ja Leute, die haben nur so einen Look, aber du bist ja tatsächlich jemand, der könnte auch in einer anderen Zeit oder du würdest vielleicht auch gerne in einer anderen Zeit geboren sein.
Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, denn der Blick in die Vergangenheit ist ja auch meistens zu rosa, zu rosa. Manchmal aber auch zu schlecht. Mhm. Also es gibt auch Klischee-Meinungen, die seit, sagen wir mal, 40, 50 Jahren vorherrschen, die verschiedene Zeiten betreffen und die sind dann manchmal auch ungerecht dieser Zeit gegenüber. Wenn man Menschen fragt, die da wirklich gelebt haben, dann hatten sie dort ihre Jugend, die Zeit, die Jahre ihres Aufbaus, die Jahre ihrer glücklichen jungen Ehe, die Jahre, als die Welt bunt wurde und die Sonne schien und es Freiheit gab und Wirtschaftswunder. Und das sagen dann, so schlecht war das dann unterm Strich doch nicht. Mhm. Und die späteren Zeiten waren auch nicht alle so gut. Mhm. Also vermutlich ist jede Zeit gleich gut und gleich schlecht. Es hat eben mehr zu tun mit der persönlichen mit dem persönlichen Blickwinkel auf die Zeit.
Ja, ich habe mich letztens mit einem älteren Mann unterhalten, der Anfang 80 ist. Und da habe ich so gesagt, ist das nicht schrecklich, wie es momentan ist? Und alles ist so schlimm und so schlimm war es noch nie. Und dann hat er gesagt, in jeder Zeit war es gleich schlimm eigentlich. Und immer gab es irgendwie existenzielle Bedrohungen. Und immer war es schlimm. Und er würde sich jetzt mal keine Sorgen machen. Es wäre jetzt auch nicht anders.
Aber es war eben auch immer schön. Es war eben auch immer schön.
Und aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Wenn man so sagt, was hat mich eigentlich sozialisiert? Oder woran denke ich zurück an meine Musiksozialisation? Dann denken alle Leute an das, was sie so mit 15 oder 16 gehört haben. Ja. Geht dir das auch so? Ich habe letztens ein Spiel gemacht. Wir saßen mit Leuten und dann hat jeder durfte ein, zwei Songs nennen, die dann gespielt wurden, die sie besonders geprägt haben. Und es waren alle Songs aus der Zeit, als man so 15, 16 Jahre alt war.
Das trifft auf mich insofern auch zu, weil ich mit 15 wirklich zum ersten Mal in eine Band kam, die mit Ehrgeiz spielte. Die anderen waren alle so doppelt so alt wie ich. Und wir spielten so 20er und 30er Jahre Musik. Und ich hörte da als wirklich sehr junger, pickeliger Banjo-Spieler an. Und der Bandleader war auch ein Banjo-Spieler, aber der sattelte dann um auf andere Instrumente, weil ich einfach der bessere Banjo-Spieler war. Mhm. Und vieles, was wir damals gespielt haben, was ich damals an Liedern gelernt habe, davon zehrte ich noch Jahrzehnte später.
Ja, das stimmt wirklich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich frage mich nochmal zu einem Punkt zurück, zum Altmodischen oder wie auch immer. Mhm. Wann hast du zuletzt ganz konkret gemerkt, dass du, sage ich mal, mit deiner Lebensweise und oder mit der Art, dich auch Technik gegenüber vielleicht zu verweigern oder bestimmten Strömungen gegenüber zu verweigern, dass du da wirklich jetzt in der Unterzahl bist langsam. Also gibt es so Momente, wo du einfach irgendwie mit jemandem sprichst und der setzt bei dir was voraus, was du nicht zu geben bereit bist?
Ich habe neulich noch mit Freddy Brocksieper über das Thema gesprochen.
Also gibt's nicht mal den Moment, wo du irgendwo anrufst, dann sagen sie, das machen sie bitte in der App oder das machen sie da und da?
Ja, also ich erlebe das, wenn ich in einem sogenannten Kundenservice-Center lande, wo ich mit ahnungslosen, teilweise unfreundlichen Menschen zu tun habe und ich mich wirklich frage, warum kann ich nicht einfach
mit jemandem sprechen?
Einfach zu dem Schuster gehen und sagen, was hast du denn da gemacht? Ja, das ist oder was hast du toll gemacht, je nachdem. Ja, ich komme damit nicht wirklich gut zurecht. Ich finde dieses geduzt werden an so einem Telefon, ich will nicht, dass man sagt, hey du, toll, dass du anrufst. Ich habe keine Ahnung, mit wem ich da zu tun habe. Und dann will ich auch nicht die 3 drücken bei Anliegen 4 und die 5 drücken bei Anliegen 6. Ich möchte mit jemandem sprechen. Ich möchte jemandem mein Problem mitteilen. Und es gibt ja auch Unternehmen, wo das funktioniert. Ja. Die zeigen, dass es noch geht.
Du, ich wollte letztens meinen Strom ummelden oder abmelden oder irgendwas. Und dann rief ich da an und war da fest davon überzeugt, ich komme jetzt in so eine Kundenschleife und Ding und bin da stundenlang und dann muss ich 6-mal die Kundennummer eingeben. Und wenn dann jemand ans Telefon geht, muss ja nochmal die Kundennummer sagen. Ja. Und da ging eine Frau ans Telefon, die mir ihren Namen gesagt hat. Genau. Und die gesagt hat, wie kann ich Ihnen helfen? Da habe ich gesagt, es hat sich erledigt. Ich wollte eigentlich wechseln, aber ich bleibe. Und dann war ich so begeistert. Ja, man ist so einfach zurecht. Glücklich zu machen.
Ja, und jetzt muss man auch ehrlich sein. Es gibt es öfter, als man glaubt. Es passiert einem doch noch öfter. Allerdings muss ich sagen, es hat damit zu tun, wie hochklassig das Unternehmen ist, mit dem man zu tun hat.
Ja.
Also jemand, der sich entschließt, irgendwelche billige Scheißware, entschuldige mein Französisch,
Ist okay.
Zu verkaufen, der hat es wahrscheinlich nicht. Schwedische Möbelhäuser zum Beispiel haben, haben das nicht. Es ist also, soll wohl schrecklich sein. Aber es gibt dann zum Beispiel auch, ich bin jemand, der immer auf der Suche ist, und ich kaufe sie, wenn ich sie kriege und nicht, wenn ich sie brauche, nach geschlossenen Herrenhausschuhen. Mhm. Richtige schuhartige Herrenhausschuhe. Ja. Damit meine ich aber nicht so Sommerschüchen, die ich zu Herrenhausschuhe erkläre, sondern wirklich gut geschnittene, elegant aussehende.
Was macht denn einen geschlossenen Schuh zu einem Hausschuh? Das Material?
Ein weiches, fast textilartiges Material und vor allen Dingen eine Sohle, mit der ich nicht Treppenkanten zerstöre.
Mit der du schleichen kannst, wie Schmidtchen Schleicher.
Genau, ja. Mit den elastischen Beinen.
Richtig.
Und da habe ich einen Hersteller gefunden und habe den angerufen. Und ich hatte einen kompetenten, freundlichen jungen Mann. Und dann habe ich einen Tag später nochmal angerufen, weil ich meine Bestellung dann nach kurzem Nachdenken verifizieren wollte. Und da hatte ich eine extrem freundliche junge Dame da, die einen Zettel liegen hatte, dass ich am Vortag angerufen habe.
Ja.
Und also das gibt's. Dann denkt man sich, das ist doch nicht alles. Und schon macht man sich eine Flasche auf und denkt sich, das Leben ist doch schön.
Gibt doch einen Grund, gleich mal einen Schluck zu trinken. Das gefällt mir. So, wir können auch gleich einen Schluck trinken. Vorher spielen wir allerdings ein Spiel, mit dem ich, so viel kann ich dir jetzt schon mal sagen, nichts zu tun habe. Das denkt sich hier meine Redaktion aus. Du hast ja kennengelernt, als du jetzt hier reingekommen bist. Ja. Also wunder dich nicht.
Nein, ganz tolle, junge Leute in schwer zu beschreibenden Berufen.
Ja, irgendwas mit Medien war deren Wunsch und das haben sie jetzt. Das haben sie jetzt gekriegt. Ja, nein, pass auf. Also, lieber Götz, liebe Barbara, nach fast 700 Folgen zimmerfrei ist es an der Zeit, dass du dich, lieber Götz, endlich auf einen WG-Platz bewirbst. Oh, das hast du bestimmt noch nie gemacht. Diesmal in der Wohnung von Babsi. Du hast, liebe Babsi, einen Wohngemeinschaftssteckbrief von dir. Bitte stell Götz wichtige Fragen und entscheide am Ende, ob er einziehen darf. Das ist doch toll. Das ist eine super... Aber man muss jetzt mal sagen, sie mögen nicht besonders einfallsreich sein, meine Redaktion. Aber
doch.
Man erfährt natürlich über diese Art des Spiels schon sehr viel über dich privat.
Ist wahr.
Und das wollen wir natürlich.
Ach komm, ich bin da nicht so, ich stelle mich da nicht so an.
Ja, du sollst, wir wollen alles.
Du hast doch sogar meine Frau gegoogelt.
Natürlich, als allererstes.
Na, siehst du.
Weißt du, früher war bei mir, wenn man mich gegoogelt hat, also meinen Namen, ich bin nur auf deine Frau gestoßen, weil dann unten drunter stand, wer ist die Frau von Götz Alsmann? Mhm. Und bei mir waren früher immer, wenn man meinen Namen gegoogelt hat, Barbara Schöneberger, dann kam als erstes Brüste, Füße und dann Freund.
Ja.
Und heute Alter, Gewicht, Mann.
In meinem Kopf sind es immer noch die alten Stichwörter.
Sie sind ja auch noch die Alten.
Es ist echt?
Bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Ich bin ein morgenmuffelnder Frühaufsteher.
Oh, das ist ja worst of all worlds.
Yes, it is. Nein, ich stehe nicht so spät auf, wie ich mir das manchmal wünsche. Ich stehe früher auf, als ich unbedingt müsste.
Bist dann aber schlecht gelaunt?
Ich versuche überhaupt nicht gelaunt zu sein. Das ist immer noch besser als schlecht gelaunt.
Wie? Und das heißt, du vermeidest Kontakt? Vermeidest Sprechen?
Ich setz mich dann an den Frühstückstisch. Derjenige oder diejenige, die es als erster schafft, das Bett zu verlassen, richtet das karge Frühstück, das ich nur brauche. Und dann versuche ich immer, einem Gespräch aus dem Weg zu gehen, indem ich die Seite unserer Heimatzeitung nehme, in der die entscheidenden Neuigkeiten über meinen ruhmreichen Fußballclub, den SC Preußen Münster 06, mitgeteilt werden. Und das macht dann auch nicht immer gute Laune.
Nee. Okay, gut. Also, wir gehen uns einfach morgens aus dem Weg. Wie sieht dein perfektes Frühstück aus? Karg, sagst du?
Ja.
Kaffee?
Tee. Assam-Tee. Schönen, dicken, fetten, dunklen, fast schwarzen Assam-Tee. Mm. Mit ein bisschen Milch. Und dazu esse ich dann entweder einen Toast oder eine Scheibe Knäckebrot mit Quark und zurzeit ganz wichtig, selbstgemachte Feigenmarmelade.
Oh, ich will
verrückt. Feigenmarmelade. Das ist
Feigen ist... Feigen ist fast erotisch, findest du nicht?
Absolut.
Eine Feige ist, wenn sie
in
gut
alten
ist.
Bluesnummern wird, ist Fig, was Feige bedeutet, ein
wirklich?
Synonym für.
Nein.
Für ich hab's vergessen.
Das wirklich?
Yes.
Oh, okay. Das wusste ich nicht, aber das kann ich total nachvollziehen.
Also eine Zeile wie Let me slurp the fig ist
ich würde es verstehen, ehrlich gesagt.
Ich muss das mal übersetzen bei Gelegenheit. Ich hab mir noch keine Gedanken gemacht.
Du wirst Worte dafür finden, dass wir es auch in diesem hochanständigen Podcast so spielen könnten. Mit welchem Gericht kochst du dich in mein Herz, lieber Götz?
Also ich war mal ein bisschen ambitionierter am Kochtopf, als ich es heutzutage bin.
70er. Jahre.
Später.
Später.
Eher so die ausklingenden 80er. Aber ich bin immer noch ganz okay bei sowas wie Linsensuppe Sauerkraut.
In mein Herz, Götz. Du sollst dich in mein Herz kochen.
Weißt du, was ich mache?
Doch nicht mit Linsensuppe und Sauerkraut.
Ich mache hier einen schönen Kakao.
Okay, lass ich gelten. Was hast du immer im Kühlschrank?
Buttermilch.
Oh, verstehe.
Das Leben ist kein Leben ohne Buttermilch.
Ja.
Das ist mein Lieblingsdurstlöscher vor 20 Uhr.
Und nach 20 Uhr?
Kommt drauf an. Also kann schon mal ein schöner Weißwein sein, mhm, oder ein schönes Bier oder, mhm, gern auch, also wenn es richtig kaltes Bier ist, dann ein Pilz oder sowas. Mhm. Aber wenn es nicht ganz so kalt ist, dann vielleicht ein schönes so Trappistenbier oder sowas.
Kein Rotwein?
Rotwein ist ja in dem Sinne nichts gegen den Durst. Rotwein ist ja mehr sowas wie Bonbonlutschen.
Ja, schwenkt man so, ne?
Ja, ja, macht man. Aber auch. Rotwein machst du mir eine große Freude, aber das ist dann ähnlich wie Whisky mehr zum Ausklang eines Abends.
Bist du exzessiv?
In vielem.
Ja.
Ja.
Oh, das
meist zu viel. Meist von allem zu viel.
Man will ja auf die Frage, bist du exzessiv, will man nicht sagen nein, weil das ist auch doof, gell? Weil wenn man
das
so sagt.
Glaubt doch keiner.
Nee,
jeder,
nee.
Der mich mehr als 3 Folgen lang bei Zimmerfrei gesehen hat, weiß, dass ich zum Exzessiven neige. Und ich vermute, das liegt nicht an der westfälischen Hinterlassenschaft meines Vaters in meinem Genpool, sondern doch mehr an der balkanesken Eingabe meiner Mutter in meinen Genpool.
Mein Gott.
Denn die Familie meiner Mutter war durch exzessive Lebensgier gekennzeichnet.
Oh, jetzt werde ich gleich unruhig hier auf meinem Stuhl. Wenn der Götz seine balkaneske Lebensgier gleich auspackt, zusammen mit der Ukulele, könnte das.
Ja.
Das könnte Wirkung zeigen.
Ich mache eben eine Notiz, warte mal.
Wofür? Mach dir bitte eine Notiz, falls wir uns nochmal demnächst treffen. Genau. Wofür gibst du am meisten Geld aus?
Individuell am meisten Geld. Sparen fällt mir am schwersten bei 2 Sachen. Mhm. Herrenoberbekleidung.
Ja.
Und alte Schallplatten.
Okay. Ich habe von dir so Videos gesehen, die du bei YouTube eingestellt hast. Da hast du deine ganze neue Platte sozusagen einmal durchgesungen in so kleinen Bits. Spielte das bei dir zu Hause?
Ja. In meinem
das, ich dachte, du bist in einem Plattenladen. Das ist vor allem so, da sind so aufklappbare Situationen und da kann man so Platten einstellen wie in so Displays. Das hast du so dann den Spitzenreiter der Woche oder was stellst du da rein?
Dieser Schrank, auf den du anspielst, den man in einem meiner Lieder da sehen kann, das ist ein Wandschrank, der so Panoramaklappen hat, die man aufmachen kann. Da sind meine Shellac-Platten drin, tausende von Shellac-Platten.
Okay.
Also Platten mit 78 Umdrehungen aus einer keramischen Substanz, die aus altem ostindischem Baumharz gemacht wird. Ich glaube, dass Freddy Brocksieper in Ceylon auch sehr viel mit Shellac-Produktion zu tun hatte.
Ich auch. Und die Frauen, die uns zuhören, kennen es vom Nagellack. Der ist ja auch aus Shellac.
Ja.
Da muss man allerdings die Nägel unter so eine Leuchte halten, damit die hart werden.
Auch Biedermeier-Möbel werden in der Regel mit Shellac poliert.
Ganz genau.
Ja.
Ja.
Hätten wir das auch geklärt.
Ja, aber so eine Kommode zum Drehen zu bringen und dann die Nadel drauflegen, das wird es nicht bringen.
Also das ist in der Tat ein ich habe so ein Atelier in der oberen Etage des Ateliers, da habe ich meinen Schreibtisch und meine Bücher und in der unteren habe ich meine Tonträgerkollektion.
Das klingt toll. Was machst du im Atelier?
Denken, schreiben, komponieren,
arrangieren. Du bist wahrscheinlich wirklich so. Ich glaube, du setzt dich wirklich hin und überlegst dir so Sachen einfach. Das finde ich toll. Du kannst auch Ruhe aushalten. Das kann ich zum Beispiel, wundert man sich jetzt vielleicht.
Habe ich mehr erarbeitet, ehrlich gesagt. Das war nicht mein Naturell. Vielleicht ist es das immer noch nicht. Es kommt mit den Jahren. Ich habe ein bisschen Vorsprung. Es kommt mit den Jahren, Baba.
Aber diese Art von Ruhe, die mit den Jahren kommt, die will ich auch nicht.
Also.
Weißt du? Ich will schon ein unruhiger Geist bleiben. Ich will bloß nicht jetzt, dass man so sagt, oh, ich bin jetzt auch mal froh, wenn nichts passiert und so. Da will ich eigentlich nicht hin.
Ja, der unruhige Geist, sagen wir mal, den darfst du dir bewahren. Aber ich finde es ganz schön, dass ich den Geist so weit an die Kandare bekommen habe, dass ich nicht sofort zu jedem Scheiß unqualifiziert meine Meinung sagen muss.
Da muss ich noch hinkommen.
So habe ich das nicht gemeint.
Also ich mache ja 24 Stunden Radio. Ich muss natürlich auch, da ist natürlich auch mal ein bisschen Abfall dabei. Ne? Wo machst du am liebsten Urlaub? Macht man Urlaub? Meine Schwiegermutter sagt ja, Urlaub machen nur Angestellte, alle anderen machen Ferien.
Okay, ich mache Ferien.
Ja.
Und zwar, ich bin eigentlich gar nicht so ein Urlaubstyp. Ich bin in meinem Leben so viel beruflich unterwegs gewesen, bevor die Seuche kam, dass für mich der größte Luxus einfach mal ein paar Tage zu Hause waren. Und als der erste sogenannte Lockdown kam. Da habe ich so nach 3 Wochen mal in alten Kalendern gewühlt, weil mich interessierte, wann ich das letzte Mal so lang am Stück zu Hause war. Das war 1985. Von daher ist meine Lust, auf Reisen zu gehen, nicht so groß. Aber wenn, dann sind wir mit der Familie immer für 2 Wochen an die Nordsee gefahren und tun das auch heute noch. Und 2 bis 3 Mal im Jahr gehen meine Frau und ich für ein paar Tage wandern im Sauerland. Da sind wir in 1,5 Stunden. Da muss man nicht ewig reisen und nirgends hinfliegen.
Ich finde, das nirgends hinfliegen ist der Punkt. Ja. Weil ich finde, die Vorstellung, ich packe 6 Koffer, fahre dann Hetze zum Flughafen, dann Ding und dieser ganze Albtraum, der einen da erwartet. Das finde ich irgendwie schrecklich. Ich finde schön die Vorstellung, ich setze mich ins Auto und fahre los.
So, da fahren wir kurz an Dortmund vorbei und dann Richtung Sauerland und dann gehen wir ein ganz kleines Dörfchen oben auf den Berg und wenn du aus diesem Hotel rauskommst, das so ein bisschen so aussieht, als wäre Adenauer noch an der Regierung, ja? Wenn du aus diesem Hotel raustrittst, direkt der Weg, also 1,5 Meter vor der Tür, das ist schon der Rothaarsteig. Und dann kannst du von da aus einfach diese Strecken gehen und das machen wir jetzt schon über 20 Jahre und das ist wirklich Qualitätszeit, ja.
Würde deine Frau nicht vielleicht gern mal so mit so Pantoletten und so einer Tunika nach Ibiza fahren und da mal ein bisschen über den heißen Sand laufen? Und sie traut sich nicht, dir zu sagen.
Da hast du ganz genau das Gegenteil von dem beschrieben, was sie gerne möchte.
Also sie möchte den Rothaarsteig.
Sie ist da eher wie ich und ich bin da eher wie sie. Also wir sind genau wie wir sind. Aber ich weiß nicht, ob das bei uns beiden immer schon so war oder ob wir uns nicht gegenseitig so durchdrungen haben in den vielen Jahrzehnten, die wir uns kennen.
Das klingt toll. Viele Jahrzehnte, die wir uns kennen, kann ja auch ein Satz sein, der einen echt fertig macht.
Ja, solche Fälle kenne ich auch.
Willst du nicht? Du sammelst, das finde ich toll, du sammelst Aschenbecher. Dabei bin ich mir sicher, rauchst du gar nicht.
Nein, also ich sammle
es gibt ja auch nur noch ganz wenig Leute, die rauchen. Und ich finde Aschenbecher, das ist so schade, weil ich liebe auch Aschenbecher. Es gibt so schöne Aschenbecher.
Zweifellos. Aber Aschenbecher, das verengt natürlich ein bisschen das eigentliche Sammelgebiet.
Ja.
Ich sammle Murano-Glas und Keramik aus den 50er Jahren. Da fallen natürlich eine Menge Aschenbecher ab, das muss man ganz klar sagen.
Ist das Keramik aus den 50er Jahren das momentan gerade total angesagte Keramik, wo man zwischendurch sagt, es ist so hässlich, dass ich es nicht fassen kann und trotzdem hat es irgendwie momentan so einen gewissen Style, der natürlich schon ganz cool ist. Ist das dieses braun, blau, grün, dunkelrot gemischte, wo man immer denkt, da ist der Keramikerin echt... Da ist was mit ihr durchgegangen.
Du meinst dieses, was man heute als Fat Lava bezeichnet, das stammt eigentlich eher aus den 60er und 70er Jahren.
Ah, okay.
Aber in der Tat, es sind oft dieselben Kunsthandwerker, die das gemacht haben. Es gibt tolle Manufakturen oder gab es früher, die zum Teil heute noch im Geschäft sind, aber nicht mehr Aschenbecher herstellen, sondern Schmuckdachziegel oder so etwas. Also keramische Betriebe, die
seit 100
Jahren... Oh
Gott, hör mir auf mit Dachziegeln, die aus Keramik sind und dann noch blau lasiert. Ja. Das ist wirklich zu Geld gekommener...
Hast du keine Angst, sich einige Hörer hier verlustig zu machen.
Aber das gehe ich ein. Dieses Risiko gehe ich ein. Der blaue, glasierte Dachziegel, den man häufig in Gegenden findet, wo früher, sage ich mal, nicht so viel war und jetzt ist man zu Geld gekommen und sagt, jetzt hauen wir es raus und zwar auf dem Dach. Da muss ich ehrlich sagen, halte ich manchmal fast an und klingel und sage, warum? Erklären Sie es mir.
Ich bin vollkommen unschuldig an dieser Entwicklung.
Denn hast du solche
von
Ziegel?
Mir aus, nein. Von mir aus hätten sie gerne bei der Gebrauchskeramik bleiben können.
Finde ich auch.
Aber es gibt eben ganz interessante Sachen. Die Firma Sgrafo, die heutzutage sehr, sehr preiswertes Geschirr für Kaufhäuser herstellt, die hat zum Beispiel Anfang der 60er Jahre eine Glasiermethode entwickelt, die aussieht, als wäre Sand auf diesen Artefakten, dann so amorphe Formen.
Ja,
und so. Also ich habe eine riesige Sammlung alter Sgrafo-Keramik, das ist fantastisch. Oder Van Wurden aus Holland, die haben so eine ganz besondere, wie soll ich das nennen, so eine ganz besondere Lava-Glasur entwickelt. Und ich habe angefangen, das zu sammeln. Und dann hat mein Sohn auch angefangen, das zu sammeln. Und dann haben wir uns, ohne von uns gegenseitig Kenntnis zu haben, bei eBay überboten für irgendwas. Und irgendwann hat er mich überboten und hat mir das dann aber zum Geburtstag geschenkt.
Das ist toll. Wo steht das alles?
In diesem...
Atelier.
Gebäude, ja.
In diesem Gebäude. Sehr schön. Ach Gott. Unsere Zeit ist ja schon um. Sollen wir noch ein bisschen was singen?
Ja, sehr gerne.
Weißt du, ich habe mir den Text rausgesucht von Man müsste Klavier spielen können.
Ja.
Weil ich brauche den Text. Ich kann sonst nicht.
Was ist deine Tonart?
Ich
man müsste Klavier
spielen. Das ist mir zu hoch.
Man müsste
Klavier spielen können. Du musst mitsingen.
Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, weil die Herren die Musik machen können. Schnell erobern der Damen Vertrauen. Der Klang des gespielten Klavieres wirkt auf jede erregend wie Sekt. Und ihre geheimsten Gefühle werden Piano doch Pforte geweckt. Dem Manne, der das kann, macht sie Avancen. Er wird von ihr mit Zärtlichkeit belohnt. Die anderen Männer haben keine Chancen. Sie schauen aufs Instrument auch in den Mond. Man müsste Klavier spielen können.
Meine Rede.
Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen.
Mit Tönen der lauschenden Schönen
ein Luftschloss der Liebe erbauen.
Heiliger Johannes hieß da.
E-B-E Liebe. Meine Damen und Herren, Götz Alsmann!
Ja, Barbara Schöneberger!
Ach, wie schön. Singend aus der Nummer raus. Das ist doch, mehr geht nicht.
Das muss sofort irgendwie zum Download bereitgestellt werden. Ja. Das wird ein Hit. Großartig.
Ja, na klar. Die Leute können es sich überall anhören und auch nochmal hören. Wir haben ja genug Möglichkeiten euch zur Verfügung gestellt, ja, wie ihr unser Podcast durch und noch mal hören könnt. Und nicht nur dieses, sondern natürlich auch alle anderen. Wir sind schon bei über 100 Folgen
inzwischen. Weit über 100 inzwischen, ja.
Weit
über 100.
Wir hatten sie alle mit Singen, Reden und Lachen im Studio. Und die gute Nachricht ist, nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Mhm. Bis dahin, vielen Dank, Clemens.
Gerne.
Vielen Dank, Götz Alsmann. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de